Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Die Schöpfung der Welt. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde war aber wüst und öde, und Finsternis lag auf der Urflut. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es ward Abend und ward Morgen, ein erster Tag. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Weib schuf er sie. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und hauchte ihm Lebensodem in die Nase. So ward der Mensch ein lebendes Wesen.
Das waren Auszüge aus der Genesis, aus dem ersten Buch Mose, in einer Aufnahme mit Rolf Beusen in der Redaktion von Hanjo Kesting aus dem Jahr 2000 für den NDR produziert. Und dass wir diese Worte heute hören, das hat einen bestimmten Grund.
Denn heute laden wir Sie und euch ein zu einer Reise an den Anfang aller Dinge, zur Schöpfungsgeschichte der Bibel. Diese uralten Erzählungen, die in der Genesis festgehalten sind, stellen einen der Grundpfeiler des jüdisch-christlichen Glaubens dar und haben, ganz gleich, ob man daran glaubt oder nicht, die Vorstellungen von Gott, Mensch und Welt über Jahrtausende geprägt.
Und die Betonung liegt auf dem Plural, den Erzählungen. Denn am Anfang der Bibel stehen gleich mehrere Schöpfungsgeschichten. Und uns interessieren die Unterschiede der Erzählungen, das Welt- und Menschen- und Gottesbild, das sie vermitteln und die Frage, wie man heute darauf blickt. Und die Beschäftigung mit der Genesis heute soll der Auftakt sein. Wir wollen uns übers Jahr hinweg verteilt mit den unterschiedlichen Schöpfungsmythen aus allen Regionen der Welt beschäftigen.
Zu dieser Ausgabe von Vertikal Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen aus der Redaktion Religion und Gesellschaft begrüßen Sie und euch Bita Schaffinier
und Martina Kote. Und wir wollen gleich noch mal reinhören in die biblische Schöpfungsgeschichte, und zwar in Genesis 2.
Und Gott vollendete am siebenten Tage sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebenten Tage von all seinem Werke, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm hat Gott geruht von all seinem Werke, das er geschaffen und vollbracht hat.
Wenn man diese Texte aus der Genesis betrachtet, wird eine faszinierende Balance deutlich. Auf der einen Seite wird der Mensch als Ebenbild Gottes beschrieben, mit der besonderen Aufgabe, die Schöpfung zu bewahren und zu gestalten.
Und auf der anderen Seite ist da der siebte Tag, ein Tag, der alles abrundet. Er steht für Ruhe, für Vollendung.
Und für das Besondere, etwas Heiliges zu schaffen. Die Schilderungen erinnern den Leser daran, dass Schöpfung nicht nur aus Arbeit besteht, sondern auch aus dem Innehalten, dem Bewusstwerden und der Dankbarkeit für das, was entstanden ist.
Die Vorstellung, dass aus dem Chaos, aus einer Situation, die, wie es heißt, wüst und leer war, durch Gottes Wort oder Werk eine geordnete Welt entsteht, das ist ein Bild, das nicht nur religiös, sondern auch kulturell, finde ich, eine enorme Strahlkraft hat.
Ja, vielleicht versuchen wir mal ganz grob, die Schöpfungsgeschichten zusammenzufassen, bevor wir die Details ergründen.
Okay, also, bevor Gott, der biblischen Erzählung zufolge, Himmel und Erde schuf, war da keine Ordnung, sondern es war wüst und leer. Er machte Himmel und Erde, schuf das Licht, ließ das Wasser zurückweichen, so dass Land entstand.
Und dann soll er Gras und Kraut und Tag und Nacht, Sonne, Mond, die Planeten und die Sterne geschaffen haben. Das war der vierte Tag, und am fünften Tag schuf er dann die Tiere und am sechsten Tag die Menschen. Dann kommt der siebte, der Ruhetag.
Diese Geschichten, eingeteilt in 7 Tage, bilden also das Fundament für gleich 2 Weltreligionen, Judentum und Christentum. Und die beiden Schöpfungserzählungen haben eine jeweils eigene Handschrift. In der ersten, die als die jüngere Erzählung angesehen wird, haben wir die Struktur. In der zweiten geht es dann zusätzlich vor allem um uns, um die Menschen und den Garten Eden.
Was man daraus schließen kann und unter welchen Umständen die Texte entstanden sind, darüber konnten wir mit Barbara Schmitz sprechen. Sie ist Professorin für katholische Theologie an der Universität Würzburg und ein Schwerpunkt ihrer Forschung liegt in der Narratologie und im Alten Testament.
Wir haben mit ihr über die Struktur und die Ordnung gesprochen, die eine Erschaffung der Welt in 6 Tagen ermöglicht hat.
Das ist ja keine Erschaffung aus dem Nichts, sondern am Anfang ist ein großer Sturm da und es ist wüst, es ist leer, aber es sind Wassermassen da. Also von ungeordneten, chaotischen Mächten wird sozusagen Zug um Zug, Tag für Tag Ordnung geschaffen. Es wird sortiert, es wird strukturiert. Im Prinzip in eine chaotische Welt wird Ordnung geschaffen. Und der Mensch kommt dann relativ spät, am 6. Tag, aber eben in diese geordnete Welt hinein. Also er wird nicht in das Chaos gestellt, sondern nach Genesis 1 wird er eben in diese geordnete Welt hineingestellt und bekommt da interessanterweise nur die pflanzliche Nahrung zum Verzehr. Und soll dann in dieser Welt leben.
Interessant ist auch, wie sich die biblische Schöpfungsgeschichte in den kulturellen Kontext ihrer Zeit einfügt. Im alten Orient waren Schöpfungsmythen wie das babylonische Enuma Elish weit verbreitet. Die Geschichte erklärt, wie die Welt, die Götter und die Menschen entstanden sind und zeigt, warum Marduk als der wichtigste Gott in Babylonien verehrt wurde.
Doch anders als in diesen Erzählungen, die oft von Götterkämpfen und chaotischen Ursprüngen berichten, spricht die Genesis von einem Gott, der souverän und friedlich erschafft.
Das ist ja auch ein radikaler Gedanke für die damalige Zeit, in der diese Texte im 1. Jahrtausend vor Christus niedergeschrieben wurden. Als Grundlage dafür dienten aber Texte und überlieferte Erzählungen, die noch älter waren. In jedem Fall ist es ein Text, der Jahrtausende überdauert hat. Weiß man denn, ob sich diese Erzählungen auf eine mündliche Überlieferung beziehen?
Das erklärt Barbara Schmitz folgendermaßen.
Das muss man unterschiedlich beantworten. Also im Fall von Genesis 2 und 3 ist es tatsächlich plausibel, dass solche Erzähltraditionen es im Vorfeld gab, die dann irgendwann auch verschriftlicht wurden. Etwas anders sieht es aus für Genesis 1. Also die Schöpfung in 7 Tagen, dann kann man mit hoher Plausibilität annehmen, dass dieser Text im Kontext der sogenannten Priesterschrift entstanden ist, also exilisch oder nachexilisch und auch sehr eingebunden ist in diese Zeit hinein.
Und dabei, bei dieser Zeit des Exils, handelt es sich um eine Epoche in der jüdischen Geschichte, die 597 vor Christus mit der ersten Eroberung Jerusalems beginnt.
Nach dem Exil war eben die Mittel- und die Oberschicht Israels nach Babylon deportiert und lebte dort in relativ guten wirtschaftlichen Grundbedingungen, wie wir heute durch neuere Funde auch wissen, und hat eben sehr intensiv nachgedacht über die eigene Tradition und was eben diese Exilerfahrung theologisch, politisch, persönlich bedeutet. Und man lebte eben in einem Kontext, wo Mond, Sonne, Sterne religiöse Bedeutung hatten und Kalender erstellt wurden aufgrund der beobachteten Naturereignisse. Astronomie und Mathematik waren sehr, sehr hochstehende Disziplinen in Babylon. Und in diese Situation hinein hat man dann eine Geschichte erzählt, die einen 7-Tage-Rhythmus vorsieht. Das ist ganz erstaunlich, weil 7 Tage die Woche ist nichts, was wir in der Natur finden. Wir haben sonst das Jahr, den Monat, den Tag. Das entspricht immer einer Beobachtung in der Welt, in Gestirnen. Also die Erde dreht sich einmal um sich selbst. Das ist ein Tag. So kann man eben diese Zeiten beschreiben. Aber eine Woche, 7 Tage, hat keine Entsprechung. Und so hat man mit dieser Geschichte eine Narration entwickelt, in der eine Kultursetzung geschieht, also 7 Tage anders als irgendwelche Gestirns- oder Planetenabläufe. 7 Tage lang ist eine Struktur eingeschrieben, so erzählt es diese Geschichte, 6+1, 6 Tage lang hat Gott geschaffen und am 7. hat er selbst geruht und diesen Tag gesegnet. Also das ist eine Geschichte, die in der Form hoch strukturiert, hoch durchgestaltet ist, mit ganz stereotypen, sich wiederholenden Formulierungen, also literarisch sehr stark ausgestaltet. Und in der Form muss man hier tatsächlich von einem schriftgelehrten Produkt ausgehen.
Jetzt haben Sie gerade die Literarisierung erwähnt und auch die Wiederholung bestimmter Formulierungen. Und Gott sah, dass es gut war, wird oft wiederholt. Welchen Grund könnte das haben?
Bei dem Text geht man tatsächlich eher davon aus, dass das ein literarisches Produkt ist, weil man diese Wiederholungen tatsächlich in der Art der Literatur immer wieder findet, also in der Priesterschrift immer wieder findet, und diese Wiederholungen eher eine literarische Rhythmisierung darstellen. Und in diesem Text ist eigentlich ganz spannend, wo diese Wiederholungen vorkommen und wo auch nicht. Also ein Beispiel ist es tatsächlich an dem Tag, wo das Firmament gemacht wird und man diese Ausdehnung hat. Und das hängt damit zusammen, dass diese Geschichte in engem Zusammenhang steht mit der Sintflutgeschichte, der Erzählung von der großen Flut, die später erzählt wird. Das bildete ursprünglich einen narrativen Zusammenhang. Und das ist genau die Stelle, wo eben diese Schleusen wieder geöffnet werden und das dann vernichtende Wasser wieder auf die Erde einströmt. Also man sieht, dass hier die Wiederholungen, aber auch die Auslassungen einen hoch literarischen Charakter haben, eine hohe literarische Bedeutung in dem Kontext.
Also kann man davon ausgehen, dass der erste Teil der Geschichte, Genesis 1, von Priestern, von Schriftgelehrten verfasst wurde und der Abschnitt, der in Teil 2 beginnt, auf einer Erzählung beruht, die schon länger mündlich weitergegeben wurde.
Diese Texte haben auf jeden Fall eine lange Reise hinter sich.
Darüber haben wir mit Professor Martin Rösel gesprochen. Der evangelische Theologe lehrt in Rostock und beschäftigt sich vor allem mit dem Alten Testament und mit Religionsgeschichte. Und wir haben erstmal versucht zu klären, aus welchen Quellen diese alten Texte eigentlich kommen.
Ja, das ist natürlich ein weites Feld. Also grundlegend ist für die christliche Theologie im Bereich des Alten Testaments natürlich der hebräische Bibeltext in einer Fassung, die aus dem Mittelalter stammt. Also die Textgrundlage kommt aus dem Jahr 1000 etwa. Und darauf beruhen eigentlich alle normalen Bibelübersetzungen, normal in Anführungszeichen, also die Einheitsübersetzung der katholischen Kirche, die Luther-Übersetzung, die Basisbibel, die jetzt eben auch jüngeres Publikum anspricht, basiert auf dem hebräischen Text, und das geht auf die Reformation, die Renaissancezeit zurück, als man eben zurück zu den Ursprüngen ging und dann eben die hebräische Textüberlieferung neu entdeckt hat. Bis dahin waren vor allen Dingen die griechische und dann auch die lateinische Bibelübersetzung eigentlich die Standardtexte. Die griechische Übersetzung wird üblicherweise Septuaginta genannt, weil sie der Tradition nach von 72 Gelehrten übersetzt wurde. Und die ist entstanden in einem Zeitraum vom 3. vorchristlichen Jahrhundert bis in das 1. christliche Jahrhundert hinein, also ein Werk über mehrere Jahrhunderte hinweg. Und die hat sowohl die neutestamentliche Überlieferung als auch die Überlieferung oder Theologiebildung der alten Kirche entscheidend geprägt. Und nach einer gewissen Zeit ist das Griechische als Standardsprache im Mittelmeerraum abgelöst worden durch das Lateinische. Dann gab es zunächst Übersetzungen wiederum der griechischen Septuaginta ins Lateinische. Und dann aber im 4. Jahrhundert hat der Kirchenvater Hieronymus die Bibel komplett ins Lateinische übersetzt. Und diese Übersetzung, die sogenannte Vulgata, ist dann für die katholische Kirche maßgeblich geworden. Selbst Luther hat sich in seiner Anfangszeit immer noch selbstverständlich auf die Vulgata gestützt.
Was sind denn die größten Unterschiede in den verschiedenen Fassungen, die Sie gerade beschrieben haben?
Ja, da gibt's ein ganzes Sammelsurium. Also das eine ist, dass zum Teil die damaligen Übersetzer andere Textformen vor sich hatten, also einfach hebräische Texte, die aus welchen Gründen auch immer von dem abweichen, was wir heute haben. Also es gibt sprachliche Entwicklungen, es gab Worte, die nicht verständlich waren, es gab Schreibfehler. Die kann man zum Teil durch die Übersetzung dann auch zurückverfolgen, sodass man über die Übersetzung an ein älteres Textstadium kommt, als das der heutige hebräische Text hat. Dieses Verfahren nennt man Textkritik. Dann gibt es Fälle, in denen die Übersetzer einfach nicht wussten, was der hebräische Text meint. Das ist bei seltenen Worten der Fall. oder auch, dass sie eine andere Theologie hatten oder einen anderen Eindruck von den Dingen und dass sie deshalb bewusst anders übersetzt haben. Klassischer Fall wäre zum Beispiel die Vorstellung von der Jungfrauengeburt im Buch Jesaja, wo eben der hebräische Text nur von einer jungen Frau spricht, der griechische Text aber von einer Jungfrau und damit natürlich das Bild deutlich verändert.
Dazu kommt ja noch, dass man, wenn man sich zum Beispiel in eine aus dem Griechischen übersetzte Fassung der Geschichte verirrt, und das ist mir passiert, auf einmal ganz andere Namen liest. Da ist dann nicht die Rede von Adam und Eva, sondern von Adam und Zoe. Das konnte Professor Rösel aber erklären.
Ja, also das ist natürlich auch ein Problem der Übersetzung, weil sowohl das Hebräische als auch das Griechische, Sie haben jetzt mit Zoe den griechischen Text zitiert, sozusagen mit der Sprache spielen. Also im hebräischen Text ist es so, Gott schafft den Menschen, hebräisch Adam, aus dem Erdboden Adama. Also da hätten wir einen sprachlichen Zusammenhang. Und er schafft dann die Frau Isha aus einem Teil des Ish, des Mannes. Auch da haben wir also einen Zusammenhang. Das heißt, die Dinge gehören organisch zusammen. Das will wohl erzählt werden. Und später bekommt dann die Frau einen Namen. Und dieser Name Chava, der wird üblicherweise als Eva übersetzt, ist aber abgeleitet vom hebräischen Wort für Leben, was wir natürlich aus dem Namen Eva nicht mehr heraushören. Und diesen Akzent wollte jetzt der Übersetzer im Griechischen weitergeben und hat sie deshalb an dieser einen Stelle mit Zoe bezeichnet, also ihr den Namen Leben gegeben, damit man genau diesen Zusammenhang auch in der Übersetzung sieht.
Martin Luther hatte wohl Ähnliches im Sinn, als er von Mann und Männern schrieb, eben um diese Nähe darzustellen.
Da sprach der Mensch: Diese ist nun endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleische. Die soll Männin heißen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Weib schuf er sie.
Nun sind wir bei der Erschaffung des Menschen. Da gibt es ja auch zwei Erzählungen. Gerade gehört haben wir Genesis 1.
Dass Gott den Menschen, Mann und Frau, nach seinem Bilde geschaffen hat, das ist ja eine Formulierung, die man ganz unterschiedlich interpretieren kann. Was damit gemeint ist oder sein könnte, erklärt Martin Rösel so.
Das heißt eben, da gibt es in dem Sinne zwar eine geschlechtliche Differenzierung, aber eben keine Über- oder Unterordnung, kein Nacheinander. Und genauso könnte man auch rückschließen dann, dass das Wesen Gottes eben auch jenseits der Geschlechter ist, weil er beide Elemente in sich vereint. Das wäre also zunächst mal so, dass von vornherein Mann und Frau gleichberechtigt sind nach der ersten Schöpfungsgeschichte. In der zweiten Schöpfungsgeschichte wird zwar der Mann zuerst geschaffen oder der Adam, aber es wird ja dann nach einer Hilfe für ihn gesucht. Und dieses Wort Hilfe ist enorm positiv konnotiert. Es gibt einen berühmten Psalm, Psalm 121, da heißt es: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird mir Hilfe kommen? Die Antwort ist: Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Genau dieser Schöpfungskontext. Und als letztes, als wirkliche Hilfe, die dem Adam ein Gegenüber ist, wird dann die Frau geschaffen. Also dadurch lässt sich keine Abwertung der Frau begründen, wie das in der Kirchengeschichte lange geschehen ist. Die Aussage von der Ebenbildlichkeit, die sollte wohl im Altertum ausdrücken, dass der Mensch Stellvertreter Gottes auf der Erde ist. Die entsprechenden Worte werden zum Beispiel für Statuen verwendet, die Herrscher in Gebieten haben aufstellen lassen, in denen sie die Herrschaft übernommen haben. Das heißt also, in diesem Gebiet herrscht jetzt dieser Herrscher und die gleiche Funktion hat der Mensch als Stellvertreter Gottes, ist er auf der Erde und soll in diesem Sinne eben die Erde beschützen, bewahren, über sie herrschen dann natürlich auch. Aber eben es ist eine Aufgabenstellung, die eine bewahrende, eine kultivierende Aufgabe ist. So könnte man es vielleicht formulieren.
Das bedeutet also, diese Ebenbildlichkeit, von der Professor Rösel hier spricht, bedeutet auch eine Verantwortung, wenn man eben von dieser kultivierenden, bewahrenden Aufgabe ausgeht.
Und auch historisch ist das ein spannender Aspekt. Barbara Schmitz sagt dazu Folgendes.
Das Interessante ist, dass diese Vorstellung vom Ebenbild Gottes in der Kultur des alten Orients verbunden ist mit dem König. Der König ist in dem Moment, wo er intronisiert wird, er hat ja die Funktion, ein Abbild Gottes zu sein und wie Gott fürsorglich für sein Volk zu regieren und zu handeln. Und diese Vorstellung wird in dieser Schöpfungserzählung übertragen auf den Menschen. Und das ist eine ganz spannende Entwicklung, dass wir die Aussage hier vom Menschen haben, weil es zum einen eine Art, man könnte sagen, Demokratisierung bedeutet, nämlich, dass es jetzt nicht nur der König ist, sondern jeder Mensch, der nach dem Abbild Gottes geschaffen wurde und zugleich damit eine, man könnte sagen, Royalisierung des Menschen verbunden ist. Also jeder Mensch ist ein König in der Königsposition und auch entsprechend verantwortlich, wie ein guter König, wie ein gerechter Herrscher in dieser Welt zu sein. Und diese Aussage trifft, und das ist das Spannende an Genesis 1, auf männlich und weiblich zu, also auf Mann und Frau. Das ist eben nicht exklusiv auf den Mann bezogen, sondern hier ganz explizit für Mann und Frau.
Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, dass er weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch von dem Baume des Lebens breche und ewig lebe. So schickte ihn Gott, der Herr, fort aus dem Garten Eden, dass er den Erdboden bebaue, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherube sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baume des Lebens zu bewachen.
Nun sind wir schon ein Stück weiter, Bieter. Die Menschen essen vom Baum der Erkenntnis, werden daraufhin aus dem Paradies verbannt. Dennoch bleibt ja diese Idee von einem idealen Leben, einer idealen Umgebung bestehen. Vielleicht ist die uns auch angeboren.
Ja, für mich gibt es da zwei Deutungsweisen. Entweder man sagt sich, vielleicht sogar etwas wehmütig, so schön wie im Garten Eden wird es nicht mehr. Oder man hofft, nach dem Tod wieder dort zu sein.
Über diese Paradiesvorstellung und die Zeit, in der sie entstand, sagt die Theologin Barbara Schmitz.
Wir müssen uns eine agrarische Welt vorstellen, die den Winter und die Zeiten gut überleben konnte, nur wenn sie zu den Erntezeiten genug ernten konnte und genug dafür da ist, dass im nächsten Jahr wieder die Aussaat stattfinden kann. Das ist also eine sehr, sehr harte Lebensbedingung. Und Kinder sind eben der Garant dafür, dass die nächste Generation kommt, dass die Eltern, wenn sie alt und krank sind, versorgt werden, dass man auch Arbeitskräfte genug hat. Und diese Kinder sterben früh und schnell, die Frauen sterben während der Schwangerschaft. Das ist eine harte Existenz. Und von diesen erfahrenen Lebensrealitäten erzählt die Geschichte sozusagen zurück in einen narrativen Raum hinein, wie es in dem Zustand davor war. Und stellt sich vor, wie die Welt ursprünglich gedacht ist. Und das wird eben mit solchen Garten Eden oder Paradiesvorstellungen verbunden. Und damit sind aber nicht Paradiesvorstellungen gemeint, wo alles gut ist und wo so eine Art Schlaraffenland, wie wir das ja kennen, sondern in der Genesis-Erzählung heißt es sehr deutlich, dass die Menschen auch vorher im Garten Eden gearbeitet haben. Also das war durchaus auch ein Arbeitsleben, was man da in diesem Paradies, in diesem Garten Eden geführt hat, aber eben ohne die harten Bedingungen, die dann dazu gekommen sind. Also es ist tatsächlich auch eine Reflexion auf das eigene Leben hin. Und da haben diese Texte tatsächlich ihren Ort.
Also haben wir in diesen beiden Erzählungen einfach andere Schwerpunkte und die Unterschiede beruhen auf der Art der Überlieferung. Die zweite Schöpfungsgeschichte, die mehr auf die Nöte der Menschen eingeht, ist im Grunde ja auch ein bisschen persönlicher. Da scheint einem dieser Gott auch näher als jemand, der zwar allmächtig erschaffen kann, dessen Urgewalt man aber auch fürchten muss.
Ja, und diese zwei Perspektiven, die eine kosmisch und geordnet, die andere fast schon wie eine Geschichte aus der Nachbarschaft, ergänzen sich wunderbar, wie ich finde. Sie zeigen, wie vielschichtig diese Texte sind.
Mhm. Martin Rösel sagt über diese zwei Perspektiven, dass sich ein Schwarz-Weiß-Bild des Gottesbildes im Alten und Neuen Testament gar nicht zeichnen lasse.
Nach der berühmten Gnadenformel im Buch Exodus 2. Mose in Kapitel 34 ist Gott langmütig, gnädig, also ein ganz positiver Gott, der sich erbarmt. Wir haben aber genauso im Alten Testament auch die Bilder von einem Gott, der straft, der die Völker heimsucht. Wir haben genau die gleiche Idee im Neuen Testament, ein Gott der Liebe einerseits, andererseits ein Gott, der grausame Bestrafung bringt im Buch der Offenbarung. Also ein sehr ambivalentes Gottesbild, aber die Aussage der Bibel, und zwar in beiden Teilen, ist eben, dass Gott letztlich ein Gott ist, der Frieden will, der den Menschen das Beste will, der aber eben auch weiß, dass in den Menschen etwas Böses ist, das in irgendeiner Weise einzuhegen ist.
Neben dem Gottesbild, das sich durch die Schriften zieht, geht es ja, wir hatten schon darüber gesprochen, um eine Ordnung der Welt. Und dieses ordnende Element ist im weiteren Verlauf der Geschichte noch viel weitreichender, wenn die Generationen erzählt werden.
Da geht es dann darum, wer wie alt wurde und in welchem Alter, meist so um die 170, 180 Jahre herum, welchen Sohn zeugte, der dann wieder Söhne und Töchter zeugt. Es geht also um eine Art Stammbaum, alles minutiös, detailliert aufgeschrieben in der Genesis.
Ja, also diese biblische Urgeschichte erzählt ja sozusagen das Vorspiel der Geschichte Israels von der Schöpfung bis hin zu Abraham. Und damit wird ausdifferenziert, wie aus dem Uranfang dann die Vielfalt der Völker entstanden ist. Die Sprachen zum Beispiel, die beim Turmbau zu Babel entstehen, als Gott die Sprachen der Menschen verwirrt. Und es wird sozusagen das Weltzeitalter begründet, in dem einfach in einem Text, der eigentlich ziemlich langweilig ist, immer nur dargestellt wird, der eine Patriarch wird dann und dann geboren. Er bekommt im Jahr, sagen wir 130, einen ersten Sohn und dann lebt er noch so und so viele Jahre weiter. Dieser Sohn bekommt seinerseits im Jahr 130 wiederum einen Sohn, über den die Generation weitergeht. Das heißt, vom Anfang der Welt angerechnet sind wir jetzt schon im Jahr 260. Und wenn man diese ganzen Daten, die man in der Bibel findet, in solchen Texten addiert, dann kommt man tatsächlich darauf, dass die Welt in etwa, ja, 5.000, 6.000 Jahre alt ist. Das ist eine Rechnung, die nicht immer aufgeht, über die man sich auch im Altertum schon Gedanken gemacht hat. Aber das ist letztlich der Grund, warum der jüdische Kalender eben jetzt auf das Jahr 5600 etwa geht und warum auch in zum Beispiel US-amerikanischen, sehr fundamentalistischen Kreisen man immer noch davon ausgeht, dass die Erde nicht älter als 6.000 Jahre ist. Das geht eben tatsächlich auf diese Texte zurück.
Das tut man tatsächlich, ne?
Ja.
Erstaunlich.
Also ja, es geht bis in seltsame Dinge hinein, dass also zum Beispiel Gott die Dinosaurier-Skelette geschaffen hat, um den Glauben der Menschen zu prüfen. Also wenn ich nicht glaube, dass die Dinosaurier eben von Gott so geschaffen wurden, bin ich auch kein richtiger Christ. Also das nimmt Formen an, die man eigentlich nicht mehr richtig nachvollziehen kann.
Wie muss man aber diese Schöpfungsgeschichte jetzt deuten und lesen? Wir wissen, dass sie die Anfangserzählung zweier Weltreligionen darstellt. Auch im Koran ist im Übrigen von 6 Tagen die Rede, an denen Gott die Welt schuf. Aber das wäre jetzt schon fast eine eigene Sendung. Also wie wird die Genesis heute gelesen?
Gute Frage. Und dazu hat uns Barbara Schmitz dieses gesagt.
Man muss, finde ich, jede Erzählung ernst nehmen, weil jede Erzählung es verdient, ernst genommen zu werden. Das heißt aber nicht, dass man sie verwechseln soll mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen über die Kenntnisse, die wir heute haben, wie die Welt entstanden sein könnte, sondern sie erzählt, wie Menschen in ihrer Zeit sich aus ihren Bedingungen heraus die Welt und sich selbst vorgestellt haben. Und das können wir an die Seite stellen mit Erzählungen, die wir heute haben, über unsere Entstehung, über unsere Anfänge, so wie wir uns das heute vorstellen, und das miteinander ins Gespräch bringen. Und dann sind wir, glaube ich, auf der Ebene, wo wir die Texte sehr ernst nehmen können.
Hieße das denn, dass man diese Texte quasi neben die Urknalltheorie stellen kann oder soll?
Ich würde sie nicht wirklich daneben stellen, sondern ich würde sie in ein Gespräch bringen wollen, weil unsere heutigen Methodiken sich ganz grundlegend unterscheiden von antiken Erkenntnissen. Nichtsdestotrotz sind es Erzählungen, auch der Urknall ist vielleicht eine Erzählung, auf die wir in, weiß ich nicht, 100 oder 200 Jahren zurückblicken und die Geschichte von unseren Anfängen nochmal anders erzählen würden, weil uns andere Erkenntnisse heute zugrunde liegen.
Sagt die Professorin für katholische Theologie an der Universität Würzburg, Barbara Schmitz.
Das war wirklich eine spannende Reise durch die Schöpfungsgeschichte der Bibel, oder Martina?
Auf jeden Fall. Und es gäbe noch so viel mehr zu erzählen.
Ja, mich hat besonders beeindruckt, wie universell diese Texte sind. Sie können nicht nur davon erzählen, wie vielleicht alles begann, sondern auch davon, wer wir sind und welche Verantwortung wir als Menschen tragen. Ob wir die Geschichte nun wörtlich oder symbolisch lesen, sie fordert uns heraus, innezuhalten, nachzudenken über Anfänge, Urkräfte, die Natur und die Menschen.
Ja, das stimmt. Spannend finde ich auch, dass die Schöpfungsgeschichte nicht in Konkurrenz zur Wissenschaft stehen muss. Vielmehr kann man sie als eine poetische oder symbolische Erzählung verstehen, die uns Fragen stellt. Also was du eben schon angerissen hast, ne? Woher kommen wir? Was ist unser Platz in der Welt? Wie gehen wir mit der Schöpfung um?
Ja, genau. Und vielleicht ist das ja die größte Stärke dieser alten Texte. Sie bleiben zeitlos, weil sie uns immer wieder zum Nachdenken anregen. Sie sind kein abgeschlossenes Kapitel, sondern ein lebendiger Impuls, unsere Welt aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.
Und das Thema ist einfach zu interessant, um nach der Genesis jetzt schon aufzuhören. Daher werden wir im Verlauf des Jahres die unterschiedlichen Schöpfungsmythen unter die Lupe nehmen. Aus aller Welt, aus allen Kulturen. Das wird eine spannende Reise, auf die ich mich jetzt schon freue. Allerdings sind wir leider jetzt am Ende dieser Ausgabe von Vertikal Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen.
Diesen Podcast und weitere Folgen finden Sie unter ndr.de/info und natürlich auch in der ARD-Audiothek.
Für Anregungen, Hinweise und Kritik haben wir wie immer eine Mailadresse vertikalhorizontal, geschrieben in einem Wort, vertikalhorizontal@ndr.de. Unter Mikrofon verabschieden sich Martina Kothe
und Bita Schaffinia.
Tschüss. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.